Was ist, wenn wir immer mehr Risiko eingehen wollen, müssen, um höher weiterzukommen, dieser Drang?
Ich finde es aber auch irgendwie gut. Es hat sich schon bei uns in der Gesellschaft so eingebürgert, ein bisschen faul sein, bequem sein, wenn man wirklich was intensiv macht.
Ich denke, was wichtig ist, dass die Menschen darunter leiden. Also
könnte sein, genau. Dass die Mitmenschen darunter leiden. Weil
nicht,
so
die Mitmenschen, nicht die Mitmenschen,
ist.
Sondern die Person selbst.
Ja.
Und ich glaube, das ist so schwierig in unserem Bergsport, weil der so positiv konnotiert ist und auch dieses Leiden im Alpinismus zum Beispiel, das ist so, es wird einfach als was Erstrebenswertes angesehen.
Was muss gegeben sein, dass du für dich dieses Gefühl hast?
Ja, das habe ich auch fast jeden Tag, weil ich esse ja so gern Topfencreme mit Müsli, dreimal am Tag.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Flo Rudig und wir haben heute wieder ein spannendes, ja geradezu emotionales Thema. Das, was in uns ein fast unbeschreibliches Glücksgefühl auslösen kann, wenn wir zum Beispiel einen Gipfel erklimmen oder uns an einem Sonnentag im Winter nach hartem Aufstieg eine Pulverschneeabfahrt verdienen, das kann auch süchtig machen. Das zeigt eine Studie der Uni Innsbruck, Abteilung Psychiatrie. Knapp ein Viertel der untersuchten Bergsportlerinnen sind demnach süchtig. Süchtig nach den Bergen. Aber wann spricht man von Sucht? Wie und was genau wurde da untersucht? Welches Gegenmittel gibt's? Oder kann man eh nach so ziemlich allem süchtig werden? Darüber wollen wir heute sprechen und das freut mich besonders. Die erste Autorin der Studie ist heute da, Leonie Habelt, Ärztin in Innsbruck, Yogalehrerin, Therapeutin, Skilehrerin, Jugendleiterin im Deutschen Alpenverein für Skibergsteigen und eben in der Promotion der Bergsucht zugegen gewesen. Stimmt das, Leonie?
Ja, kann man so sagen.
Sehr gut, dass wir da gleich schon was falsch haben. Der Richard Obendorfer aus Sistranz ist ein Höhenmeter-Junkie. 1 Million Höhenmeter in nur einem Jahr und das sogar öfter. Hat über 100 Tagessiege bei Bergläufen, Radrennen, Skitourenrennen. Ich habe mir das ausgerechnet, Richard, das sind über 2700 Höhenmeter am Tag. Frage vorweg, wie schafft man das?
Ja, man muss fleißig sein. Ja, mache es halt meistens in der Früh, also den größten Anteil mache ich in der Früh. Und da ist meistens noch finster, da fahre ich weg. Ich mache es ja hauptsächlich mit dem Fahrrad. Und also zur Wintersaison, Dezember, Jänner, Februar, März mit den Ski. Und da gehe ich auch im Finstern. Und dann wird es halt hell allmählich. Und ich gehe halt da an Batschokofel. Ich wohne in Sistranz, gehe zweimal rauf, auch könnte auch mal dreimal sein. Und mit dem Radl eben fahre ich am Sommer schon um 4:30 weg. Und dann fahre ich in die Arbeit gleich. Und wenn ich dann heimfahre von der Arbeit, mache ich auch noch ein paar Höhenmeterchen. Und im Sommer geht es sich ganz gut aus, da mache ich also 4.000 am Tag. Und jetzt die Zeit wird natürlich schon schwieriger, weil ja zu viel finster ist und kalt ist und so. Jetzt wird es ungemütlich.
Was hast du für einen Ruhepuls?
Ja, also jetzt weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich früher schon vermessen lassen von den Ärzten und ich habe wirklich besondere Werte gehabt. Also so 33 oder was.
Ja. Ah ja, jetzt gerade 34.
Nein, jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen, ich bin ja jetzt schon alt, werde nicht mehr diese Werte haben, die ich schon mal gehabt habe.
Und zugeschaltet, das freut uns auch ganz besonders, aus Konstanz am Bodensee, Anna Gomeringer, ursprünglich aus dem Donautal, studiert, hat die Masterarbeit gerade noch in Bearbeitung in den letzten Zügen, wo es eben auch um die Sportsucht, um Essstörung, um Bodychecking geht, macht gerade die Ausbildung zur Bergführerin und kann uns gut hören in Konstanz.
Ja, wunderbar.
Fangen wir vielleicht grundlegend an. Wann spricht man von einer Sportsucht? Was muss da gegeben sein, liebe Autorin?
Ja, prinzipiell ist es natürlich ein breiter Begriff. Sucht, was wir schon vorhin hatten im Gespräch, bevor wir angefangen haben. Sucht ist erstmal, erstarren die Leute wahrscheinlich, wenn sie Sucht hören. Aber im Prinzip jede Aktivität, die Glücksgefühle auslösen kann. Von den Aktivitäten könnte man süchtig werden. Und rein aus medizinischer Sicht sind Suchtaspekte zum Beispiel immer, wenn man immer weiter höher will, trotz negativen Auswirkungen, also können zum Beispiel Verletzungen sein oder wenn man andere Dinge vernachlässigt, Arbeit oder was auch immer im Alltag, auch Konflikte in der Familie zum Beispiel oder auch Entzugssymptome, also was man ja normalerweise erst so eher so mit Substanzen in Verbindung bringt, können aber auch da speziell in der Bewegungssucht, wenn man es so nennen möchte, ein großes Thema sein. Haben wir in der Corona-Zeit gemerkt, als wir alle im ersten Lockdown waren, wo wir gar nicht raus konnten. Genau, aber eben auch eine natürliche Form des Menschseins irgendwo.
Aber Sucht gibt es immer dann, gepaart mit Glückshormonen.
Es ist mehr oder weniger, kann ein Auslöser dafür sein. Sucht in dem Sinn, dass es etwas besänftigt, entweder Glücksgefühle macht oder aber auch negative Gefühle unterdrückt oder stilllegt. Und ich den Drang habe quasi, ob es jetzt Shopping ist oder Spielsucht oder Alkohol oder Sport, etwas in mir drinnen entweder zu unterdrücken oder dieses Gefühl, was ich damit habe, zum Beispiel beim Shoppen, wenn ich Klamotten gekauft habe, fühle ich mich gut danach und das Gefühl, immer wieder haben zu wollen. Genauso beim Bergsteigen eben, wenn man oben auf dem Gipfel steht. Das Gefühl kennen wir wahrscheinlich alle. Dieses Glücksgefühl, das gute Gefühl, was man hat. Genau, und davon quasi immer mehr haben wollen.
Und die Sucht beschreibt ein zu viel. Wann ist es zu viel am Berg?
Genau, also im Prinzip Sucht an sich, wir haben unsere Studie gar nicht so genannt, dass es Bergsucht ist, sondern unsere Studie hieß eigentlich, warum steigen wir auf Berge? Also so, was treibt uns an, was treibt uns Menschen an und auch quasi Aspekte, die sich mit Suchtverhalten korrelieren lassen. Also was positive Effekte des Bergsteigens sind, aber auch was negative Effekte sein können. Wir haben den Begriff Sucht gar nicht in dem Sinn so verwendet, sondern eher, was für Aspekte quasi von Suchtverhalten da sein können. Und dazu gibt es eben verschiedene validierte Möglichkeiten, um aus medizinischer Sicht quasi Suchtverhalten zu evaluieren. Und speziell auch in Bezug auf Sport. Zu Bergsteigen gibt es sehr, sehr wenig bisher. Genau, und das haben wir quasi aufs Bergsteigen ein bisschen umgemünzt, um dann herauszufinden, inwieweit können Eigenschaften, die ein Bergsteiger aufbringt, an ein Suchtverhalten irgendwo rankommen. Muss aber überhaupt nicht Sucht an sich sein. Also es ist kein stehender Begriff und auch Bergsucht definitiv keine Diagnose. Bergsucht ist so unser Laienbegriff irgendwo. Es gibt Facebook-Gruppen, es gibt Instagram-Gruppen und was auch immer, die sich bergsüchtig nennen und auch das irgendwo als positive, als positive Gruppendynamik irgendwie sehen. Wir sind in der Bergsüchtig-Gruppe oder was auch immer. Aber Sucht an sich ist natürlich da schon nochmal, medizinisch gesehen ein ganz eigener Begriff, ja.
Anna, du hast ja oder beschäftigst dich auch mit dem Thema, wie fühlt sich Bergsucht, wenn man diesen Begriff jetzt strapaziert, damit wir wissen, worüber wir sprechen, wie fühlt sich das an?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da aktuell mitreden kann. Ich habe das Gefühl, im letzten halben Jahr so mit Masterarbeit bin ich gar nicht so oft am Berg.
Was beschreiben jene, die in diese Kategorie fallen?
Die Leonie hat ja schon gesagt, Bergsucht an sich ist kein feststehender Begriff. Deswegen, ich glaube, süchtig allgemein könnte man sagen, dass die Leute ziemlich gute Gefühle mit dem Suchtmittel verbinden oder eben, dass eben, wie die Leonie gesagt hat, schlechte Gefühle wegfallen und dass das halt immer wieder konsumiert werden möchte. Also dass zum Beispiel immer wieder ich auf den Berg gehen möchte und diese Gefühle haben möchte. Und wenn ich das quasi nicht haben kann, dann denke ich darüber nach, wie ich das wieder haben kann.
Was ist deine Motivation, es immer wieder zu tun, Richard?
Ja, ich hole halt ein bisschen aus. Ich sehe heute so, dass eben viele Leute sich kaum mehr körperlich bewegen. und eigentlich ziemlich langweiliges Leben in meine Augen führen. Gehen in die Arbeit, gehen wieder heim, essen, schauen Fernsehen und so geht's Tag für Tag. Und die verarmen ja eigentlich. Und sich bewegen ist einmal Menschen für Menschen total gut und wichtig, auch für die Seele und natürlich für seine Gesundheit, psychisch und physisch. Und es hat sich schon bei uns in der Gesellschaft so eingebürgert, ein bisschen faul sein, bequem sein und eigentlich erlebt man ja nichts. So wenig. Und wenn sich jemand bewegt, wenn jener, und vor allem wenn man da in die Berge geht und dann was Schönes macht, dann ist es intensiveres Leben. Und das macht natürlich dann, ist schön und das will man halt immer wieder machen und das ist die Motivation. Aber man muss sich halt anstrengen und immer wieder tun und also wenn man was erleben will, muss man auch kämpfen dafür. Und manche Leute können das, die können sich immer wieder überwinden. Ich kann das und mir macht das auch Spaß in gewisser Weise. Manchmal macht es mir auch weniger Spaß, aber und manche, die sind schon zu faul, dass sie im zweiten Stock zu Fuß gehen. Also dass das natürlich immer wieder eine Überwindung ist, auch für mich, ist auch klar. Aber dass ich im Grunde viel erlebe, ich muss jeden Tag raus, ob es schlechtes Wetter ist oder und aus der Komfortzone raus und mach was. Und das, ich finde, ich habe halt schon viel vom Leben. Auch ich habe natürlich auch wieder, aber wenn man dann daheim ist, erstmal muss man mal durch und dann ist es wieder schön. Und das ist bei den Extrembergsteigern auch so. Die quälen sich rauf. Ich habe ja früher auch schöne Sachen gemacht, wo es auch manchmal gefährlich war. Also der Mensch sehnt sich nach einem Abenteuer daheim. Wenn aber dann auf Abenteuer ist und es gefährlich wird, dann sehnt er sich nach der Schön, wie es wieder schön wäre, wenn man daheim wäre. So ist es mit mir auch gegangen. Und wenn man dann wieder daheim ist, dann denkt man, ist eine Fahrt. Jetzt muss ich wieder was machen. Mhm. Das ist Leben.
Leonie.
Ja, ich denke mal, was ganz wichtig ist, auf jeden Fall noch zu sagen, dass es gibt unfassbar viele Studien darüber, was Berge Positives in uns Menschen bewirken können. Schon alleine die Natur, die Landschaft, schon alleine ein Bild, wenn wir uns das anschauen, wo ein Berg drauf ist, bewirkt im Körper was. Das ist wissenschaftlich erforscht, dass das positive Gefühle auslösen kann. Und auch natürlich, was Sport physikalisch und auch psychisch für die mentale Gesundheit bewirkt, gibt es eben unfassbar viele Studien. Und die Motivation jetzt bei der Studie war eben herauszufinden, oder die Frage, die uns umgetrieben hat, wann kommt eine Grenze? Können wir die wahrnehmen? Und was ist, wenn wir diese Grenze überschreiten? Was ist, wenn wir immer mehr Risiko eingehen wollen, müssen, um höher weiterzukommen? Dieser Drang, dieser Antrieb, den wir Menschen haben, immer wieder. Oder was heißt wir Menschen? Ich denke mal eben diese Teilgruppe quasi von Bergsteigern, immer weiter und höher gehen zu wollen. Und ich glaube, das ist was ganz Natürliches, was auch der Ritchie gesagt hat, dass wir Menschen von Grund auf irgendwo ein Anstreben oder ein Bestreben haben, uns weiterzuentwickeln, uns irgendwie auch selber damit vielleicht zu finden, verwirklichen und auch vielleicht was beweisen können. Auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch Leistung erbringen und ja.
Ab wo habt ihr diese Linie gezogen, wo du sagst, und was sind das dann für Aspekte, die auftreten, dass du sagst, das ist ein zu viel?
Das ist ein fließender Übergang. Das ist nicht ganz klar zu definieren. Wir haben natürlich in der Studie jetzt rein statistisch gesehen, gibt es Cut-Off-Werte. Da kann man das quasi anhand dieser Bögen, wir hatten ja diese Online-Fragebögen quasi, wo wir mehrere hundert Menschen eben befragt haben. Und da kannst du ganz klar statistisch auswerten, wo Cut-Off-Werte sind. Das ist diese Teilgruppe und das ist diese Teilgruppe. Natürlich gibt es überbegrifflich auch das Thema Sportsucht, wo dann Berg sich quasi differenziert und auch kein, also quasi nur Sportarten. Man muss aber dazu sagen, unsere auserwählte Gruppe sind nur Leute gewesen, die in die Berge gehen, viel in die Berge gehen und auch extrem zum Teil in die Berge. Musste nicht, aber regelmäßig viel. Da gab es Auswahlkriterien quasi am Anfang. Also am Anfang der Studie musstest du quasi ankreuzen, wie oft, wie hoch, wie lange, wie regelmäßig und so weiter. Und auch ein gewisses Alter. Plus dann war es natürlich nur unser deutschsprachiger Raum, muss man auch dazu sagen. Also es ist eine sehr ausgewählte Gruppe. Wir haben das über die Alpenvereine rausgeschickt, über die Bergführerverbände zum Teil. Also da wurden wir echt von vielen Institutionen unterstützt. Aber es ist eine sehr, sehr ausgewählte Gruppe, die schon von allein Grund auf gerne und sehr viel in die Berge gehen. Da gehört kein Almwandern dazu. Da gehört kein gemütliches Mal einmal Monat sonntags wandern bei schönem Wetter dazu. So. Genau.
Und in dieser Gruppe von diesen 335 Befragten sind ein Viertel über diesen Grenzwerten und werden dann per Definition bergsüchtig genannt. Was sind das für Werte, die da bei diesem Viertel höher ausschlagen? Oder wie merke ich das selber?
Also man kann jetzt natürlich rein statistisch da dahin erklären, was für Tests wir gemacht haben und inwieweit das dann eben ausgerechnet wird. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weitgehend. Also prinzipiell haben wir quasi eine Kontrollgruppe in der Hinsicht gehabt, dass das Leute sind, die unter diesen Cut-Off-Werten waren. Also wir haben ja verschiedenste Fragebögen.
Aber wie sich diese Bergsucht ausdrückt, also wo sind diese Menschen, wovon haben die mehr oder weniger als der Rest, die nicht in diesem Viertel der Bergsüchtigen drin sind?
Ja, also ich glaube, da sind wir wieder bei den Suchtaspekten, die wir am Anfang hatten. Also das sind genau diese Charakteristika, also eben Toleranz immer weiter, immer höher, mit negativen Auswirkungen trotzdem weitermachen, Familie, Konflikte, andere Dinge vernachlässigen und all diese quasi Suchtaspekteigenschaften. Aber es gibt auch einzelne Fragebögen, die wir jetzt speziell zu Risiko, Grenzüberschreitungen, zu Sensation Seeking, eben Adrenalin in gewissermaßen, diese, wie man sie so im Laienfachjargon Adrenalin-Junkies nennt, dann aber auch einzelne Fragebögen dazu gehabt, wirklich genau zu analysieren, wie viel quasi Höhenmeter oder Sport. Und da ging es nicht quasi immer um Gipfel zu erreichen und auch nicht immer um Höhenmeter, aber eben quasi zu erfassen, wie viel Bergsport der Mensch macht. Also das war ein Fragebogen, der hat ungefähr 50 Minuten gedauert, den auszufüllen. Also es sind wirklich ganz, ganz viele verschiedene Teilaspekte, die zusammenführend quasi nicht nur dieses eine Ergebnis ergeben haben, dass es eine Gruppe gibt aus dieser speziell ausgewählten Gruppe, die tendenziell Aspekte haben, die Suchtmerkmale zeigen. Eben zusätzlich, dass diese Leute, die diese Suchtaspekte haben, auch Aspekte von oft Angststörungen, Depressionen und anderen Süchten zeigen, also auch zum Beispiel Alkoholsucht oder was hatten wir noch? Ja, anderen psychiatrischen Erkrankungen. Also es ist eine sehr weite Studie und wir haben jetzt nicht quasi diesen Begriff Bergsucht und wann ist man bergsüchtig, wann nicht, weil das kann man nicht definieren, weil in dem Bereich dazwischen quasi ist es ein fließender Übergang und außerdem was ist der Unterschied zwischen Sport und Bergsucht? Also es sind viele Dinge, die man da nicht schwarz auf weiß. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man speziell bei wissenschaftlichen Studien auch bedenken muss, dass es Limitations quasi gibt. Also Dinge, die wir nicht erfassen konnten und die vielleicht in weiteren Studien noch genauer erfasst werden können.
Ich finde halt, wenn ich so überlege, wenn ich dir zuhöre, ich habe da schon etliche Suchtphasen durchgemacht und also Sucht ist ja eher was, was man da nicht ablegen kann, aber ich sage halt, ich habe verschiedene Lebensphasen durchlebt. Also ich habe ja mal eine Lesesucht gehabt, glaube ich. Ich habe wahnsinnig viel gelesen in meiner Jugendzeit, mich vergraben und alle möglichen literarische Bücher gelesen. Das macht, glaube ich, heutzutage keiner mehr, weil mit Handy und so bist du ja gar nicht mehr so abgeschottet. und die Ruhe hat dann niemand mehr. Aber das ist da schon, da war auch. Und jeder Mensch macht einmal was intensiv, jetzt wenn ich bloß an die Downhiller denke oder was die trainieren und was die für können oder Kletterer, Sportkletterer, was die trainieren, was die für hartes Training machen und was die für Leistung vollbringen. Das machen sie eine gewisse Zeit und dann irgendwann kommt es nicht mehr so weiter oder dann gibt es wieder andere Lebensphasen. Und jeder Mensch durchlebt sowas und das ist ja schön. Weil wenn man bloß alles halbherzig macht und man spürt ja, dass man dafür geschaffen ist. Ich sage halt immer, wenn jemand spürt, dass er da ein Talent hat, das daraus was zu machen, ist eigentlich fast das Schönste im Leben. Und man muss halt erstmal schauen, wo seine Talente liegen. Und klar macht man das dann sehr intensiv. Und irgendwann sieht man aber, wird es einem zu viel oder ändert sich und macht wieder was anderes.
Das wäre aber nicht der Begriff von Sucht.
Ja, aber das, man kann dann schon sagen, das ist eine momentane Phase, wo es eigentlich schon, man tut das andere vernachlässigt.
Man was exzessiv macht
ja,
quasi.
Also ja, das, ich finde das aber auch irgendwie gut. Wenn man wirklich was intensiv macht.
Ich denke, was wichtig ist, dass die Menschen darunter leiden. Also
könnte sein,
genau,
dass die Mitmenschen darunter leiden. Weil
nicht,
man
die Mitmenschen,
fokussiert
nicht die
ist.
Mitmenschen, sondern die Person selbst.
Ja.
Also quasi sie selbst darunter leidet. Ja, das ist eben in dem Bereich, wie du siehst, ist es absolut, hat nichts mit Suchtaspekten zu tun. Also man kann exzessiv Sportarten machen. Das hat auch nach wie vor positive Eigenschaften. Man kann exzessiv lesen und sonst was machen. Es muss nicht gleich süchtig sein,
ja,
kann aber natürlich.
Ja.
Das ist auch ganz individuell. Ich glaube, da ist ganz wichtig eben zu sehen, dass die Menschen wirklich oft dann auch darunter leiden und nicht aufhören können, wenn sie merken, es ist zu viel. Weil du meintest eben auch gerade, naja, dann mache ich es eben mal ganz viel und irgendwann reicht es mir und dann höre ich auf.
Ja,
und das ist der Punkt, was die Menschen dann oft nicht können. Also, dass sie selbstständig sagen, okay, dann
und die meisten
höre ich damit jetzt auf.
Glaube ich. Die meisten, die irgendwann wird es zu viel, dann machen sie wieder was anderes.
Die Anna möchte sich dazu melden.
Ich wollte eigentlich so ein bisschen in die Richtung was sagen, was die Leonie gesagt hat, weil ich glaube, zu einer Sucht gehört einfach so essentiell dieser Leidensdruck. Und dass es eben nicht nur quasi von außen bedenklich ausschaut, sondern dass sich das vielleicht sogar ein bisschen bedenklich anfühlt. Und dafür braucht es dieses, ich weiß nicht, Psychologen sagen immer Krankheitseinsicht, also dass man ein Gespür dafür hat, dass es einem nicht gut tut. Das braucht es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das ist so schwierig in unserem Bergsport, weil der so positiv konnotiert ist und auch dieses Leiden im Alpinismus zum Beispiel, das ist so, es wird einfach als was Erstrebenswertes angesehen, oder? Und da wird einfach das positiv gesehen, wenn man sich zu irgendwas zwingt und wenn was weh tut, dass man da drüber geht und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist dieser Suchtbegriff gerade im Bergkontext noch schwieriger zu fassen, wie wenn man so eine klassische Sucht hat, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Alkohol oder so, weil das so offensichtlich negativ gesehen wird.
Das ist ein guter Punkt, nämlich. Also das gehörte zu der Leidenschaft dazu, Sporteln, das Überwinden, das über Grenzen gehen. Da hole ich mir ja auch die Bestätigung, da hole ich mir auch das Glücksgefühl. Und diese Differenzierung hin zur Sucht, kann man die selbst eigentlich überhaupt treffen oder braucht es da von außen jemanden, der sagt, das ist jetzt tatsächlich nicht mehr ein gesundes Leiden, sondern ein krankes Leiden?
Also ich denke, da ist wichtig zu sagen, dass die Frage ist, wann leidet er so stark darunter, dass er da eventuell Hilfe gebrauchen könnte? Was passiert überhaupt, wenn er sich selber als eine Art süchtig definieren würde? Braucht es da Hilfe? Was gibt es für Hilfe? Das sind alles Fragen, die da offen sind. Und auch, also ich denke, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, oder? Trailrunner, der so und so viele Höhenmeter in der Woche macht und vielleicht auf dem Ultratrail trainiert oder sowas und sich dann einen Ermüdungsbruch zuführt. Blöd, aber er muss ja trainieren. Was macht man? Also so, der Antrieb ist ja irgendwie da, also ist es vielleicht ein Ziel da oder irgendwie ein eigener Anspruch. Geht man dann über diese Verletzung hinaus, trainiert immer weiter und könnte eventuell noch größere Verletzungen sich zuführen, dann hat er ja offensichtlich was, worunter er leidet, weil er ja irgendwo in einem Dilemma steht. Ich muss oder ich will dieses Ziel erreichen. Ich muss dieses Ziel vielleicht auch erreichen. Und gleichzeitig, mein Körper sagt aber nein. Wie geht man weiter? Und das sieht man ja in allen Bereichen, ob es jetzt im Freeriden ist oder wir selber vielleicht beim Klettern oder im Alpinismus, wenn man irgendwelche Verletzungen hat. Dass wir uns da wirklich richtig auskurieren, ja, ist seltener der Fall, oder? Also ich meine, die meisten Leute gehen dann doch weiter, also wenn es jetzt nicht ganz 100% schwerwiegend ist.
Gibt es den Punkt, wenn du 1 Million Höhenmeter in einem Jahr machst, wo du selbst sagst, heute nicht? Oder ist es genau das, dass man sagt, gerade deshalb, weil das ist das, was mich unterscheidet, ja. Deswegen mache ich es?
Na, also dass das nicht von selber geht, ich habe halt schon besondere Anlagen, ich wiege bloß 53 Kilo, war schon immer sehr leicht und einer, der glaube ich 10 Kilo schwerer ist oder 15 Kilo schwerer, der muss schon mehr Energie reinstecken und alles, also ich glaube, weil leicht sein ist da natürlich optimal. Und auch so meine ganzen Werte, wie ich halt früher mal messen habe lassen, ich habe außergewöhnliche Werte gehabt und werde immer noch ganz gute Werte haben. Also ich sehe das auch so, ich habe Anlagen, die ganz wenig haben und die nutze ich und ich trotz meinem Alter kann ich das noch machen, was natürlich auch sehr schön ist, weil wenn ich bin 57 Jahre, ich meine, wenn ich andere anschaue in meinem Alter, die machen nicht mehr allzu viel und die haben halt Kreuzschmerzen, Knieschmerzen und alles und ich möchte das verschreien, mir tut überhaupt nichts weh und obwohl ich so viel tue und obwohl ich auch früher war, wahnsinnig viel in die Berge unterwegs bin. Ich habe also Trailruns auch gemacht, eine Zeit lang. Und das Bergablaufen, das sage ich, das macht gar nichts aus, wenn man leicht ist. Und dafür ist ja der Körper gebaut, für Bergablaufen. Und ich sage da immer, der viele Sport, die Leute früher, also zur Jäger- und Sammlerzeit und die unterwegs waren, wenn die auf der Jagd waren, die waren auch den ganzen Tag unterwegs. Aber jetzt die Gesellschaft, die geht halt gerade, die Leute gehen gerade zum Bus oder gehen gerade in die Garage zum Auto und dann fahren sie ins Büro oder fahren sie mit dem Aufzug auf. Und also das ist ja eigentlich schlimm und das ist ja in gewisser Weise krank, weil die sich überhaupt nicht mehr bewegen wollen und können. Und das hat sich bei uns alles ganz normal, ja. Und das ist aber nicht normal. Man muss sich bewegen.
Gibt es für dich eine Grenze, also wo du gesagt hast, heute gehe ich nicht 4-mal auf den Patschakofel?
Viermal, bin ich noch nie gegangen.
Oder 2-mal, 3-mal,
ja, wo nein, du besonders krank warst? Nein, es ist sehr vom Wetter abhängig. Es ist sehr vom Wetter abhängig. Also wenn es natürlich blödes Wetter hat, dann mag ich auch nicht. Dann gehe ich halt einmal in den Regen und dann mache ich halt da weniger. Also da...
Du hast sicher schon mal Muskelverletzung gehabt. Machst du dann trotzdem Höhenmeter?
Nein, wenn mir was weh tut, wenn ich Schmerzen habe, dann macht es keinen Spaß. Und dann merkt man auch, dass einem selber nicht gut tut. Also,
aber machst du es dann trotzdem?
Nein.
Okay,
dann bleibst du daheim. Wenn ich Schmerzen habe, dann... Ich habe Gott sei Dank, aber ich möchte es verschreien, weil das wird, dass ich jetzt rausgehe und dann fehlt mir was. Aber also das glaube ich, also das wäre dumm, glaube ich, wenn man da jetzt über die Schmerzen geht. Und weil ich habe schon mal Achillesprobleme gehabt und ich weiß, wenn man da nicht Ruhe gibt, dann wird es nur besser und wird immer schlechter. Und so vernünftig muss man schon sein. Man macht da nichts Gutes. Ja. Aber es ist wirklich, man muss sich immer wieder anspornen, in der Früh aufstehen und machen. Und wenn man da unterwegs ist, und es ist manchmal hart. Und, aber so ist das Leben. Ich meine, wenn es immer super easy going wäre, dann wäre es ja langweilig.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der General.
Anna, sind Menschen, die über diese Grenzen gehen, risikobereiter?
Ich vermute mal, dass es einfach, keine Ahnung, es liegt ja in der Sache der Sucht, dass man einfach um diesen Zustand, der sich gut anfühlt, zu erreichen, bereit ist, mehr zu investieren und mehr zu geben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch im Sinne von dieser Toleranzentwicklung dazu führt, dass man mehr Risiko eingeht. Aber ich finde, da ist halt wieder dieser Unterschied, oder? Zwischen diesem, im Englischen heißt es Exercise Addiction, also so dieses, ich bin süchtig nach Training und nach mehr Höhenmeter und so nach diesem Aspekt. Und ich finde, durch den Bergsport kommt da halt noch was anderes dazu. Das ist ja auch noch so eine Sucht, wo so, oh, das hat eher was mit so Erleben und so weiter zu tun. Also wie zum Beispiel die Leonie gesagt hat, mit Kaufsucht oder so, dass es halt nicht nur um diesen Sport geht an sich, sondern ich glaube, ganz viele, die bergsüchtig sind, die gehen vielleicht gar nicht so viel trainieren, aber die gehen halt viel an Berg. Und ich glaube, in diese Richtung ist das dann auch, dass man dann risikobewusst, also bereiter wird.
Da möchte ich jetzt auch was sagen, ich bin ja echt wahnsinnig viel in die Berge unterwegs, auch im Winter schon besondere Touren gemacht. Und also das Risiko ist natürlich schon da, weil so Pulverabfahrten, also erst das da reinfahren und ich bin, oder wir sind irgendwo hingegangen, wo halt kaum jemand hinkommt. Das doppelt sich dann, man entwickelt sich, man muss immer wieder sowas machen, das ist nicht so. Man will immer wieder sowas erleben und man geht immer wieder ein Risiko ein und das ist ja bei den Extrembergsteiger, also bei den richtigen Alpinisten, die es jetzt nicht mehr so viel gibt, aber früher da, die ganzen Pausetouren gemacht haben im extremen Fels, was die sich für Risiko und was die auch für schöne Erlebnisse gehabt haben, bombastisch, aber es sind halt auch viel ums Leben gekommen. Und also, dass das dann mit reinkommt, der Kick, was Besonderes leisten und natürlich auch, dass man dann vielleicht auch bekannt wird, das kommt heutzutage auch ganz groß in den Medien oder Instagram und also das kommt natürlich noch dazu, dass man ein bisschen aufgeigen will. Das spielt alles rein, dass man solche Sachen macht. Und ich finde halt, dass man das eine Zeit lang macht, so ist es mir gegangen. Und dann irgendwann merkt man, wenn man es immer wieder gefragt, dann geht es echt mal schief und man hat immer wieder Glück gehabt. Und dann sagt man, jetzt lass es, das ist mir zu gefährlich. Ich habe es oft genug gemacht, jetzt mache ich wieder was anderes. Und ich glaube, das geht doch recht vielen so. Also ihr Bekannte, die geht es genauso. Die haben das dann lassen und machen jetzt gemütlichere Sachen.
Anna?
Ich glaube, und also das war für mich auch schwierig, da diesen, wie ich quasi Bergsucht für mich als Konstrukt so begreifen wollte, dass immer so diese Frage mit reinspielt, was ist normal? Weil wie du jetzt gerade, keine Ahnung, Pausetouren im extremen Fels oder so angesprochen hast, das sind für mich Touren, so, die finde ich jetzt nicht so krass. Und andere finden das voll krass und für mich sind aber zum Beispiel, keine Ahnung, krasse Steilabfahrten zu machen mit dem Ski, da habe ich eine sehr, sehr niedrige Risikobereitschaft, weil ich da dafür mehr Angst habe und ich glaube auch bei diesem Suchtbegriff ist immer so, was ist normal? Bei uns im Studium haben sie halt ein Fallbeispiel gebracht als sportsüchtige Person, das hat eine kletternde Person beschrieben, ey, das hätte ich sein können oder halt ungefähr 80% meiner Freunde und für diese PsychologInnen, die da eben saßen, für die war das, oh krass, die sind voll sportsüchtig und die haben quasi ganz viele Kriterien erwischt von diesem Sportsuchtkatalog, die man da zum Beispiel erheben könnte, aber für uns ist das einfach irgendeine kletternde Person und ich glaube, deswegen, ich glaube, man muss immer so die Person mit einbeziehen und was ist in dieser Subgruppe oder in dieser Community normal?
Wo beginnt es abnormal zu werden?
Ich glaube, das ist ganz, ganz individuell, also so wie die Anna gesagt hat, jeder hat ja irgendwie andere Voraussetzungen und ob ich jetzt jemand bin, der so und so viele Höhenmeter jeden Tag auf dem Patterkofel hochmache oder ob ich in der Schweiz auf 4000ern unterwegs bin oder in, weiß ich nicht, in Patagonien irgendwo am Fitzroy kletter, also es sind einfach komplett unterschiedliche Voraussetzungen und trotzdem kann ich ja quasi süchtig nach mehr werden in dem Sinn, aber eben, ich glaube, dieser Aspekt von wirklich extremen alpinistischen Touren oder auch Höhenbergsteigen und so, das halt wirklich dann auch nochmal die Gefahr in dem Sinn viel näher bringt, weil wenn ich jetzt hier um Innsbruck rum die ganze Zeit Trailrunning gehe, da kann ich mich verletzen oder mal blöd ins Wetter kommen oder so, aber was kann schon groß passieren, da rufe ich die Rettung und dann bin ich gleich unten im Krankenhaus so, aber was ist, wenn du da in Patagonien bist, also da passiert was und da gibt es kein Rettungssystem, da gibt es kein Heli, der dich holt. Das Wetter spielt zum Teil schon gar nicht erstmal mit und so. Und da sind schon mal ganz andere Faktoren, die ich damit einberechnen muss, was ich überhaupt machen kann in meinem Niveau vielleicht und auch, was ich machen will, was ich leisten will. Und dann kommen wir zum Thema Unfälle, was der Ritchie meinte. Also ich glaube, das ist halt eines der Dinge von Grenzen irgendwo. Kann immer passieren. Man sagt ja auch irgendwie, jeder alte Bergsteiger kennt irgendwo Leute, die verunglückt sind. Auch junge Bergsteiger. Also auch ich habe eine Freundin, wo ich dabei war, die verunglückt ist. Und ich glaube, jeder kann irgendwo seine Geschichten erzählen. Ob man da irgendwo das Thema Schuld reinbringen kann, glaube ich nicht in dem Sinn. Es passiert, oder? Wir gehen alle mit unserem eigenen Risiko da rein, das sagen ja auch die großen Bergsteiger, also gibt es genug Zitate. Aber es ist halt irgendwo, was investiere ich? Also so wie bei einem Pokerspiel, wie viel Geld lege ich denn rein? Also so, was ist es mir wert? Und wenn es für den einen all in ist, ist für den anderen vielleicht nur ein kleiner Teil. Und das ist komplett individuell, denke ich.
Ich finde, heute hat sich schon geändert. Die Sicherheit ist ja viel größer jetzt mit Handy, mit Erreichbarkeit, mit Hubschrauberbergung. Das hat es ja alles früher nicht gegeben. Wir sind noch ohne Handy unterwegs gewesen. Und da waren wir schon ausgesetzter wie heutzutage. Die Ausrüstung war ja ganz anders. Also heutzutage, was da die Bergrettung, was die leisten und wo die Leute rausholen, also das ist schon, und selbst bei den 8000er fliegen sie jetzt schon fast bis zu 7000 rauf und holen da Leute. Also das, also da hat sich schon an, und weil du extreme Fälle sagst, ich meine, diese Touren, die sind halt schon Steinschlag und verrückt gefährlich, nicht wegen der Kletterschwierigkeit, sondern wegen den objektiven Gefahren und so. Also das ist, also diese Pausetouren da, die sind halt als schädliche abgesichert und mit Bohrhaken versehen, aber das Klettern ohne diese Sicherungen, also das war die schon, und darum sind ja viel mehr ums Leben gekommen früher. Und das waren schon wilde Menschen. Also das gibt's jetzt. Die Leute sind ja viel sicherheitsbewusster geworden. Die Jungen, die Sportkletterer total gut, aber die sichern sich ab. Helme, und das hat es früher alles nicht gegeben. Und also da hat sich viel getan. Und also diese Gefährlichkeit und dieses Aussetzen auf die Gefahr hin und so, das ist schon viel weniger geworden.
Wenn ich jetzt heute in diesem Podcast gehört habe, es gibt sowas wie Sport- oder Bewegungs- oder Bergsucht und höre über Risiken und Gefahren, kann ich selbst reflektive Kraft genug haben, um für mich selbst zu bestimmen, ich bin gesund unterwegs, mir passiert das nicht, ich bin da nicht gefährdet?
Ich glaube schon. Ich glaube, wenn man sich erstens mal diese Kriterien einfach anschaut und dann für sich selber reflektiert, bin ich immer so unterwegs, dass es mir wirklich gut tut und dass es meinem Körper auch langfristig gut tut. Und dann versuche ich mich ab und zu mal so ein bisschen von außen zu betrachten, weil ich finde das super schwierig, wenn ich halt in einer Gruppe unterwegs bin, die machen alle das Gleiche wie ich, und dann denke ich voll oft so, boah, hey, du trainierst echt total wenig und oh, ich bin so inkonsequent mit meinem Ausdauertraining und so weiter. Und für mich in meiner Gruppe stimmt das auf jeden Fall. Und dann bin ich immer so, ah ja, okay, ich habe nur ein bisschen Schnupfen, ich gehe jetzt trotzdem laufen. Aber wenn ich dann halt mich so ein bisschen von außen betrachte, merke ich so, nee, das ist eigentlich Quatsch. Also so in meiner Gruppe scheint, also ist es vielleicht gang und gäbe, aber so eigentlich ist es total Quatsch und eigentlich tut es mir nicht gut. Und ich glaube, allen Menschen ist es möglich, wenn wir so die Fallen kennen, wo wir da selber reintappen können, also dass wir uns nur mit unserer kleinen In-Group vergleichen und dass ich halt nicht auf dem Schirm habe, was tut mir auch langfristig gut und auch meinem Körper gut. Wenn ich das so auf dem Schirm habe, glaube ich schon, dass man draufkommen kann, bin ich süchtig oder geht es mir gut mit meinem Verhalten. Und wenn ich selber das Gefühl habe, das habe ich nicht im Griff, dann könnte ich ja einfach mal jemand fragen. Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt meine Oma fragen würde, würde die auch sagen, es ist gut, was du tust.
Gibt es sowas wie einen Selbstcheck?
Meiner Meinung nach auch schon. Also das denke ich auch ganz individuell, auch schon allein von den Voraussetzungen her, wie man ausgebildet ist, was man für Know-how mitbringt, was man für Equipment hat und so weiter, was man für Möglichkeiten hat, Wetter zu checken und Bedingungen zu checken und so weiter. Ich habe da zwei ganz interessante Zitate, und zwar einmal von der Raffaela Haug, auch, glaube ich, in der Innsbruckerin oder wohnt in Innsbruck. Und zwar hat sie mal gesagt, ich steige nicht in Touren ein, wo ich nicht sicher weiß, dass ich das kann. Ich bin überzeugt, dass ich es klettern kann. Das heißt natürlich nicht, dass ich durchkomme. Und der andere, Franz Prechthold, in den Bergen hat jeder die Freiheit, sich so umzubringen, wie er möchte, solange er weiß, was er tut und niemanden gefährdet.
Und nachdem du, das waren ja ausführliche Profile, die ihr da angelegt habt, Wo sagst du, kann ich für mich selbst so ein paar Warnmomente definieren? Da, wo ich vielleicht drauf achte, das könnte ungesund werden, wenn ich da drüber gehe.
Ja, ich glaube, also wenn man jetzt mal wirklich sich selber reflektiert und seinen ganz eigenen natürlichen Menschenverstand reinhorcht und merkt, okay, ich habe einen Antrieb innerlich oder ich fühle mich getrieben, ich habe das Gefühl... Also ich finde, das beste Beispiel ist eigentlich, man versetzt sich wirklich in die Zeit zurück von Corona, Lockdown, man darf wirklich nicht aus dem Haus. Der erste Lockdown, der war ja wirklich streng. Also klar konnte man irgendwie flüchten heimlich, pipapo. Aber prinzipiell wäre es streng gewesen. So, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich jetzt weiß, ich bin mal 4 Wochen in der Stadt. Klar, 4 Wochen in der Wohnung ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber kann jetzt nicht auf dem Berg, kann jetzt nicht zum Klettern, kann jetzt keine alpinen Touren machen. Natürlich gibt es Umwege, also bin ich vielleicht auch Umwege gegangen, habe ich mich heimlich rausgeschlichen, um es zu machen, oder habe ich mir gedacht, ja gut, nutze ich die Zeit mal für was anderes, irgendwelche anderen Projekte, oder bin ich damit einfach gar nicht klargekommen und mir ging es einfach schlecht psychisch oder ich habe zu Hause exzessiv Home-Training gemacht oder was auch immer. Also ich glaube, so ein kleines Gefühl oder Gefühl innerlich ist schon da, inwieweit ich, was meine Motivation ist, in die Berge zu gehen. Und sobald, glaube ich, dieser Antrieb, dieser Drang im negativen Sinn, also da ist, dass ich nicht mehr genießen kann, wenn es mal kurzzeitig nicht funktioniert, denke ich, ist in gewissermaßen war ein Signal von, vielleicht überschätze ich mich manchmal oder vielleicht schätze ich die Bedingungen gut ein, aber denke, ich kann es trotzdem machen.
Anna?
Ich würde da voll gerne noch eine Sache ergänzen, weil für mich ist es so ein großer Punkt, vernachlässige ich wegen meinem Sport oder wegen meinem Berggehen irgendeinen anderen wichtigen Bereich in meinem Leben. Also sei es irgendwie ein anderes Grundbedürfnis, wie dass ich mich halt physisch irgendwie einer großen Gefahr aussetze oder dass ich mich halt einfach schinde, obwohl ich zum Beispiel krank bin. Aber für mich ist auch so, vernachlässige ich meine sozialen Kontakte oder vernachlässige ich arg die Uni oder so, weil ich finde, in unserem Kontext ist ganz oft total normal, dass man halt nicht in die Uni geht oder, keine Ahnung, bei der Arbeit Abstriche macht oder so. Oder ich zum Beispiel habe nur Freunde, die halt auch klettern und so funktioniert das ganz gut. Und ich finde, das sind aber Kriterien, die eigentlich voll der gute Indikator sind. Ist das wirklich richtig gut, was ich da tue? Und wenn ich so andere wichtige Bedürfnisse vernachlässige, dann finde ich es schon manchmal so ein bisschen bedenklich.
Richard, was war für dich die längste Sportpause in den letzten Jahren?
Oh, wie ist jetzt nicht? Tage meist jetzt. Ja, verkühlt war ich jetzt vor kurzem, da habe ich 5 Tage fast nichts machen können. Und das ist jetzt 2-mal heuer passiert. Weil ich 4-5 Tage ziemlich so matt war, das gibt es schon. Ja. Man, Verkühlungen, die kommen halt. Also wird angesteckt von Frau und Kinder und so und dann. Ja, das, und da kann man auch nichts tun, das bringt auch nichts, wenn man sich da dann abquält, das bringt, dann bleibe ich ja daheim, weil es geht einfach nicht.
Und wie schwer ist das einmal nicht?
Ja, das ist jetzt nicht, eigentlich ist man ja direkt froh, ich bin manchmal froh, wenn das Wetter schlecht ist, weil dann mache ich halt weniger. Also das ist, und auch die Millionen Höhenmeter, das ist so entstanden, ich habe immer so 750 oder meistens 800.000 gemacht mit normalen Bergsachen. Und, aber dann der Sprung auf 1 Million, die 200.000 mehr, ist schon ganz schön hart. Also das sind ja ungefähr 700 Höhenmeter mehr am Tag, über das Jahr gesehen. Und das mache ich jetzt eben, das habe ich jetzt vor, das dritte Jahr, und ich schaue das ganz gut aus, wenn ich gesund bleibe und wenn es mit der zusammenfahren. Aber ich das mache ich jetzt da heuer noch fertig, glaube ich. Und dann bin ich eigentlich froh, dann werde ich schon wieder was anderes machen.
Diese harten Höhenmeter, die du machst, damit du diese statistische Zahl erreichst, was machst du da?
Ja, ich fahre halt steile Bergstraßen mit dem Rennrad.
Und die sonst jetzt nicht machen würdest, hättest du diese Statistik nicht im Hinterkopf?
Ja, das wird sein, dass ich das nicht so mache. Ja. Also ich glaube halt, das hat echt noch niemand gemacht. Also 1 Million in einem Jahr, weiß nicht, gibt es ja den Kevin, der da auf der Seegrube, ja, das, und da ist mit Bahn runtergefahren. Man, das ist ja eine gewaltige Leistung, da immer das Gleiche machen. Ich fahre wenigstens da durch die Gegend und ich suche mir halt aus, ich fahre mal so und mal so. Aber dreimal hintereinander, das ist, glaube ich, schwierig zu toppen. Und das ist schon jetzt ein gewisser Ansporn für mich, ja. Aber es fällt mir nicht wahnsinnig schwer. Also es ist nicht so, dass ich mich da quälen muss und so.
Aber dieses Warum ist bei dir, die Zahl zu schaffen, sich selbst die Bestätigung zu holen, es geschafft zu haben?
Ja, aber es ist eigentlich ist lässig, wenn man was macht im Leben, was noch nie einer gemacht hat. Weil es gibt ja so viele, die Rekorde machen, am Everest zum Beispiel, so blöde Beispiele da, der mit den längsten Haare oder was weiß ich, was da alles gibt, also blödsinnige Rekorde. Aber ich will halt auch ein bisschen ein Vorbild sein, sagen wir mal, ein Vorbild, man muss natürlich keiner das machen, was ich mache, aber dass man mal sieht, was der Mensch...
Ich habe gerade dich als Vorbild, nein, als was, Ausgewählte.
Was der Mensch leisten kann. Und also das möchte ich eigentlich zeigen, schon, das habe ich schon im Hinterkopf, weil manche sind ja eben zu faul, dass einkaufen gehen, auch wenn es bloß 100 Meter weg ist, fahren sie mit dem Auto. Und ich fahre überhaupt nicht Auto, das geht leicht ohne Auto. Und ich sage nur, ich kann meinen Körper mit eigener Kraft von A nach B bewegen, also entweder mit dem Radl oder zu Fuß. Also ich brauche keine, und das sollte eigentlich mehr machen. Das käme halt der Umwelt zugute und ihrer Gesundheit. Und ich sage, die Menschen sind halt so faul geworden und so bequem. Und da möchte ich schon ein bisschen als Beispiel. Und mich kenne ja viel da, was Radl fahren, und die wissen, der fährt alles mit dem Radl. Und das macht mich schon froh, dass ich da mit gutem Beispiel eigentlich vorangehe.
So ein bisschen ein Ausrufezeichen setzen.
Ja.
Leonie.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall als gute Einstellung, Richie, dass du da auch gut auf deinen Körper hören kannst und so weiter. Ich glaube jetzt bei dem Extremsportlernen oder im Bereich, wenn wir jetzt wirklich Suchtaspekte uns anschauen, da geht es jetzt eben nicht um die Leute, die sonst keinen Sport machen, sondern die sowieso schon extrem oder viel unterwegs sind. Und dann eben so Situationen wie das erste Mal auch machen, die sehr gefährlich sind. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren oder so, ich glaube, es war letztes Jahr, ist der Fabi Buhl mit einem Gleitschirm vom Cerro Torre runtergeflogen und diese Fläche quasi von da oben, also ist jetzt nicht besonders groß, es ist steil und es muss einfach alles passen und funktionieren. Patagonien ist jetzt Wind und Wetter immer, kann sich in Sekundenschnelle quasi ändern und überhaupt da erstmal hochzuklettern und so weiter. Das sind einfach Dinge, die müssen zu 100% passen und es hat alles funktioniert und ich bin fest davon überzeugt, dass so gute Bergsteiger einfach ganz genau wissen, was sie tun und das auch sehr, sehr gut einschätzen können. Trotzdem kann natürlich was schiefgehen, das wissen wir immer, mit dem Risiko gehen wir in die Berge. Aber da ist quasi, wenn was schiefgeht, es hat halt ganz andere Auswirkungen, wie, weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie nicht meine Höhenmeter getrailrunnt bin oder so. Und da ist eben so dieser Punkt, warum, was treibt uns da an, solche Dinge zu machen? Also so, was ziehen wir daraus, wir Menschen?
Ich glaube, es ist noch schwieriger, über Sportsucht oder Nicht-Sportsucht zu reden, so in diesem Profibereich, weil klar, einerseits ist es noch viel extremer und wir können, also ich kann das, glaube ich, noch weniger nachvollziehen, wie wenn jemand sowas einfach in meiner Vorstellung was ich mir auch vorstellen könnte, was ich machen kann, macht. Und ich glaube, da hängt noch so viel mehr dran. Also ich meine, die verdienen zum Beispiel ihr Geld da. Und ich meine auch letztens eine Studie gelesen zu haben, aber leider habe ich sie jetzt nicht hier und kann die nicht richtig zitieren, wo eben drin stand, so, man kann diese Sportsuchtkriterien auf Menschen, die Leistungssport machen, nicht anwenden, weil die da einfach nicht mehr greifen. Also weil das einfach zu ihrem normalen Tagespensum gehört, da so die Trainingseinheiten zu absolvieren und weil da halt auch ihr komplettes Leben dranhängt. Und da quasi, die machen das nicht unbedingt aus Suchtdruck, sondern halt, weil da einfach so viel mehr dahinter steckt.
Du hast zuerst gesagt, Leonie, da knüpfen jetzt noch viele Fragen dran, die man untersuchen müsste, oder hängen viele Fragen dran. Vielleicht, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, eine Frage hätte ich noch gern hineingenommen. Was kann man dagegen tun? Vielleicht präventiv und auch im Fall von Sucht?
Ich denke, erstens, Bergsteigen ist nach wie vor, hat so viel mehr positive Auswirkungen auf uns Menschen als negative. Also das müssen wir uns auf jeden Fall bewusst sein. Und dieser kleine Anteil, der quasi bei Menschen Suchtaspekte haben könnte, wenn Menschen wirklich darunter leiden, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Das ist genauso wie bei anderen Süchten, dass man zum Beispiel in Therapie gehen kann. Quasi einfach wirklich professionelle Unterstützung holt. Aber wie gesagt, dieser Teil ist ja wirklich sehr klein im Vergleich zu dem, was es wirklich auch Positives in uns bewirkt und für einen Ausgleich im Leben schafft und so weiter. Und diese ganze Erfahrung, Naturerlebnis und so weiter. Aber eben, wenn es wirklich ein Leidensdruck wird, dann darüber sprechen. Ich glaube, Aufklärung ist wichtig, das Thema überhaupt mal anzugehen. Es ist ja auch nicht, dass wir jetzt irgendwie da eine Diagnose in den Raum werfen wollten, die gar keine Diagnose ist, sondern Diskussionsbedarf quasi schaffen wollten. Es ist total spannend, was passiert, wenn Menschen sich zusammensetzen und über das Thema reden. Weil, habe ich oft mitbekommen, in der Zeit, wo quasi die Studie dann durch die Medien gegangen ist, dass Leute so sich selber gegenseitig so, du bist bergsüchtig, du, und dann angefangen haben, darüber zu reden. Und ich glaube, da geht das Ganze schon los, was kann man tun mit Seilpartnern, Freunden oder irgendwelchen Leuten darüber sprechen. Und wenn man wirklich eben drunter leidet, gibt es genug professionelle Hilfe, die man sich wenden kann.
Aber ich sag schon, es ist ein bisschen was, von den 335 ein Viertel sind ja doch 80. Das heißt, die bräuchten professionelle Hilfe oder greifen da auch andere Maßnahmen?
Kann man doch nicht so genauso individuell sein. Ich kenne ja die Menschen nicht. Also ich weiß ja gar nicht, was bei ihnen innerlich los ist. Wir hatten ja vor allem auch diesen Aspekt dabei, dass quasi dieses Thema Bergsteigen korreliert mit anderen Erkrankungen wie auch Depressionen, Angststörungen und so weiter, Essstörungen auch. Und da ist unsere große Frage am Schluss gewesen, was war zuerst da, Henne oder Ei? Also ich meine, es kann ja sein, dass ich quasi eine Depression habe und als Self-Therapie in die Berge gehe und radeln gehe und mir das eigentlich gut tut. Warum sollte ich das dann dem Menschen erstmal nehmen? Also das, solange er sich nicht selbst gefährdet und andere gefährdet. Also es ist ja auch was Positives, muss nicht unbedingt heißen, dass er da Unterstützung braucht, wenn er sie nicht möchte. Andersrum, wenn erst quasi diese Art Sportbergsucht, wenn man so nennen möchte, da war und daraufhin Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und so weiter sich entwickeln, was man oft im Leistungssport sieht, jetzt auch durch die Medien gegangen mit dem Klettersport, mit dem Leistungssport. Da, glaube ich, gibt es ganz viele verschiedene Ansatzpunkte, wo man dann unterstützen kann. Aber trotzdem müssen die Menschen von sich aus kommen und sagen, sie leiden da und brauchen Unterstützung.
Richard, wann bist du mit dir selbst zufrieden? In der sportlichen Leistung jetzt. Also wenn es darum geht, beispielsweise dein Ziel zu erreichen. Wann ist ein Sporttag, eine sportliche Betätigung ein guter Tag?
Jeder Tag ist ein guter Tag. Immer wenn ich heimkomme und da was essen kann, ist herrlich. Also ob ich jetzt das mache, ob ich jetzt laufen gehe oder immer wenn man sich bewegt hat, ist schön. Und dann ist man froh, duschen und was essen und was lesen und also das.
Wo würdest du sagen, spürst du Glücksgefühle? Was muss gegeben sein, dass du für dich dieses Gefühl hast?
Ja, das habe ich auch fast jeden Tag, weil ich esse ja so gern Topfencreme mit Müsli. Und das ist eigentlich fast dreimal am Tag. Und das ist mit drei, ich sage immer, das sind die drei Höhepunkte des Tages, wenn ich meine Topfencreme essen kann. Und ich habe
oft starken Hunger. Aber da müsste ich ja nicht auf den Berg.
Ja, aber erst wenn ich daheim komme, ich esse nicht viel unterwegs, dann habe ich wirklich großen Hunger und wenn ich dann essen kann, das ist herrlich. Und ich sage halt bei jedem so, ich meine, wenn einer ganz fein essen geht und eh schon satt ist, ja, dem schmeckt das Essen eher nicht so besonders. Ich, wenn ich ausgehungert bin und bloß ein Stück Brot essen kann, herrlich. Und so ist das Leben.
Also das heißt, wenn du eine Tour gehst, das größte Glücksgefühl ist jetzt beispielsweise nicht die Abfahrt oder oben zu stehen, sondern daheim die
Tour. Ja, schon fast. Also ich meine, ist klar, wenn man was Besonderes macht, ist natürlich herrlich. Aber das Heimkommen und dann, wenn man es dann geschafft hat und dann was essen kann und sitzen kann, ist schön und das kenne ich nicht bloß von mir, sondern das kenne ich auch von Bekannten und dann zusammensitzen nach einer Tour und das dann bereden, das sind dann herrliche Augenblicke.
Und Anna, wie du dich jetzt dem Thema gewidmet hast und auch heute mitgesprochen hast, was ist für dich so das größte Learning in dem Thema?
Dass es, glaube ich, auf die individuelle Person ankommt und dass ich den Menschen zuhören möchte, was die so erzählen und wie es denen mit ihrem Sport geht und das gleich auch mit mir machen möchte. Also, dass ich mir da gut zuhören möchte und einfach rausfinden will, was mache ich, weil ich das wirklich will.
Ich möchte mich bedanken bei allen drei. Wir sind wieder über der Zielzeit geblieben, aber es war einfach wirklich interessant, mit euch zu sprechen. Danke, vielen herzlichen Dank, dass ihr den Weg ins Basecamp geschafft habt, auch über die Zuschaltung, liebe Anna. Dankeschön.
Danke dir.
Danke.
Danke.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.